ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg, regelmäßig mit wirklich den spannendsten Wegbegleitern, die wir auf deinen Weg mitgeben können. Menschen, die dir Abkürzungen geben, auf die du nie oder zumindest nie so schnell gekommen wärst. Menschen, die schon so ein paar Schritte vorausgegangen sind, dich an die Hand nehmen und sagen, hey, guck dir das mal an. Ich erzähle dir mal was, ich nehme dich mit. Dafür ist dieser Podcast. Auf meinen heutigen Interviewgast freue ich mich ganz besonders. Er wurde mir als Wegbegleiter nicht nur an die Hand, sondern direkt gleich ans Herz gelegt. Ich habe ihn ins Herz geschlossen und ich will ihn heute der gesamten Community vorstellen. Ladies and Gentlemen, Madame et Monsieur, hier ist Regisseur, Keynote Coach, Executive Coach, der Mann, der seit Jahren ausgebucht ist, weil er Redner zu brillanten Rednern macht. Hier ist Frank Asmus.
Ja, vielen Dank für den roten Teppich. Dankeschön.
Ich habe alles gegeben. Ja. Nimm uns doch mal so an deine Anfänge mit. Wo hat dein Weg begonnen, Frank?
Das ist eine gute Frage. Das war natürlich alles gar nicht geplant, wie es jetzt ist. Jetzt bin ich ja, wie man so schon sagt, der Marktführer für Keynote Speeches von Vorständen, Geschäftsführern, Unternehmen, aber auch Top-Speakern. Aber ich habe ja begonnen als Theaterregisseur. Und ich habe studiert am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Und lustigerweise hat dann Apple angerufen am Max-Reinhardt-Seminar und hat gesagt, sag mal, habt ihr uns irgendwie einen jungen kreativen Regisseur, der uns bei so einer Conference weiterhelfen kann? In Wien war das aber.
Ne? Okay.
Und das war meine erste Arbeit für Apple. Und natürlich war das nur gut Geld zu verdienen, aber damit habe ich ja ansonsten nichts vorgehabt. Ich wollte Künstler sein. Die Wirtschaft war ja immer ein bisschen böse, so aus der damaligen Perspektive. aber dieses Feld war immer da und wurde auch immer größer. Und ich war ja dann auch noch parallel 10 Jahre Schauspiellehrer, also Regisseur, Schauspiellehrer. Und meine Coaching-Skills habe ich letztendlich erarbeitet als Schauspiellehrer, weil ich mich tagtäglich da auch gefragt habe, wie kann ich Menschen auf der Bühne aufs Schönste entfalten? Mhm. Denn als Regisseur habe ich schon gemerkt, dass die Qualität meiner Arbeit abhängt von der, davon das Potenzial der Schauspieler zu entfalten. Das ist wie ein Fußballtrainer. Ne? Als Fußballtrainer hast du einfach eine Mannschaft. Und wenn du es gut verstehst, die Stärken zu nutzen und einzusetzen und die Spieler zu entfalten in ihrer Stärke, dann hast du ein gutes Team. Mhm. Und das geht eben ganz viel, so wie es der Klopp auch sehr gut macht, über eine Art von Hingabe an die Menschen, von Haltung, aber auch von Kommunikation. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann so eingegraben in die Kommunikation. Wie geht gute Kommunikation? Und ich wurde dann zum Experten für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne.
Mhm. Was hat dich dazu bewegt, damals Schauspieler werden zu wollen? Und was war dann dieser Punkt, wo du gesagt hast, naja, Schauspieler ist es nicht, eher Schauspiellehrer?
Also das Lustige ist ja, ich habe zwar gespielt, auch sehr prominent bei den Salzburger Festspielen, aber ich habe Regie studiert. Nur in dieser Regieausbildung am Max-Reinhardt-Seminar gehört auch die Schauspielausbildung dazu. Mhm. Deswegen war mir das dann auch möglich, auch im Film ein bisschen zu spielen. Also das heißt, das Zuschauen und Unterstützen und Inspirieren, Menschen in ihrer Entfaltung zu unterstützen, hat mich noch mehr interessiert, als selber auf der Bühne zu stehen.
Okay.
Und natürlich, ich bin jetzt ja auch Top 100 Excellent Speaker, bin auch selber als Speaker unterwegs und ich glaube, ich mache das auch ganz gut.
Oh, aber, ja.
Danke, aber der Hauptteil ist nach wie vor Top-Speaker oder eben Vorstände zu unterstützen, wenn sie auf die Bühne geht. Das interessiert mich noch ein bisschen mehr. Ja, also ich bin vom Herzen her, ich bin gerne auf der Bühne und ganz tief bin ich wirklich Regisseur und Supporter von anderen Menschen.
Nimm uns da doch nochmal, weil für mich ist das Magische. Ne? Derjenige, für mich bist du der exotische Paradiesvogel, der plötzlich so ein bisschen in die Schwarz-Weiß-Landschaft des Unternehmertums reinfliegt und sagt, hallo, ich mach's mal besser. Wie waren da die Anfänge? Ich meine, wie war dann so ein erster Tag bei Apple? Haben die gesagt, komm zu uns, wir stellen dich gleich ein oder warst du da der Verrückte?
Also, ich meine, der Steve Jobs war ja auch ziemlich bunt. Und das heißt, Apple war und ist ja auch sehr verbunden mit Kunst, also mit Musik zum Beispiel oder auch dramatische Kunst und so. Und deswegen hatten die auch das Verständnis, dass ein Regisseur der Experte für Bühne ist. Und Steve Jobs hat ja auch gesagt, für ihn ist Marketing, aber auch seine Keynotes sind Theater. Mhm. Also es geht um Dramaturgie, es geht um Inszenierung, es geht um den persönlichen Auftritt. Und deswegen, Apple sind coole Leute. Ob man jetzt Apple mag oder nicht, aber es ist eine coole Company. Nee, das war eher schwieriger zu Anfang, zum Beispiel in Automobilkonzernen beispielsweise oder insbesondere in Banken. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Früher hatten natürlich alle eine Krawatte an und alle hatten ihre Anzüge und so. Und das war schon nochmal ein anderes Feld und auch sehr stark Testosteron gesteuert. Und jetzt durch die Digitalisierung, durch den demografischen Wandel, durch die Globalisierung ist da ja viel mehr Öffnung drin. Mhm. Ne? Und deswegen war ich so ein bisschen von der inneren Haltung wie so ein Agent ein bisschen unterwegs. Das heißt, ich bin da rein, ich wurde gebucht für eine tolle Keynote vom Vorstandsvorsitzenden zum Beispiel bei einer Bank. Aber meine Mission ist sozusagen, Menschen zu inspirieren und eben zu supporten, letztendlich für ein besseres Leben. Ja. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Ne? Also das heißt, es ging dann um die Qualität der Keynote, natürlich. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass du auf der Bühne nur gut bist, wenn du wirklich dich hingibst und in die Hingabe gehst. Ja. Das klingt jetzt so, du weißt es, das klingt vielleicht für manche Ohren jetzt so, muss man sagen, sentimental, ist es aber gar nicht. Ja. Hingabe macht frei.
Ja. Ja,
also ein Unternehmer hat mal gesagt, der Bedarf des anderen befreit mich aus meiner Ich-Bezogenheit. Mhm. Also, wenn ich auf die Bühne gehe und mich und wirklich dem Publikum diene, wenn ich mich dem Publikum wirklich hingebe, dann werde ich frei und komme in meine Kraft und in mein Potenzial. Mhm. Und deswegen war dieser Weg mit dem Vorständen und Geschäftsführerunternehmen immer einer, der Persönlichkeitsentwicklung in Wirklichkeit war.
Ja.
Nur damals hätte ich das nicht sagen können, sonst wäre ich gerade rausgeworfen worden zur Tür. auch wenn die Vorstände übrigens bis heute mir handgeschriebene nette Briefe zu Weihnachten schreiben. Also die Dankbarkeit war schon früher da. Ja. Und man hat auch gespürt, was da drin liegt für den Einzelnen, aber heute kann man eher darüber reden. Was ich dir jetzt erzählt habe, vor 4 Jahren zum Beispiel, oder 4, 5 Jahren schon, habe ich so ein Espresso-Coaching auf dem Flughafen gemacht, also auf dem Vorstand von einer Großbank. Und dann hat er nach dem Coaching sein Ticket gesucht, das war auf Papier. Und dann fiel aus seinem kleinen Köfferchen ein aufblasbares Meditationskissen heraus. Und dann sagte ich, was ist das denn? Naja, seit der Finanzkrise, das hält ja keiner mehr aus. Das heißt also, Persönlichkeitsentwicklung ist mittlerweile auch in den Vorstandsabteilungen angekommen und nicht nur Weiterbildung.
Ja, ja. Wie gehst du dann in so eine Situation rein? Also ich meine, diese Vorstände, die du ja gerade beschrieben hast, die gibt es ja heute immer noch. Und dann der dich bucht, der hat ja schon den ersten Sprung über seinen Schatten geschafft. Der sagt ja, da gibt es noch Optimierungsbedarf. Wie kann man sich dann so eine Session mit dir vorstellen?
Also das ist häufig so, dass zum Beispiel ein Vorstand dann irgendwie nachts klingelt mein Mobiltelefon und dann ist ein Vorstand dran.
Ist das wirklich so?
Das ist wirklich so.
Ja. Hallo, Herr Asmus, Volkswagen geht in die Brüche, wir brauchen Sie morgen.
Naja, das geht dann meist ein bisschen vorsichtiger los. Erstmal, hallo Herr Asmus, bin ich dabei Ihnen richtig das und so weiter. Aber noch viel häufiger rufen Leute aus einer Company bei mir im Büro an. Ne? Und deswegen ist es auch immer wieder so, dass der Bedarf eher von anderen Führungspersonen gesehen wird oder von der HR-Abteilung und nicht vom Vorstandsvorsitzenden. Mhm. Mhm. Nur, ich komme ja aus der Kunst, ich bin Regisseur, ich habe keine Angst vor Menschen und auch nicht vor Vorständen. Die haben auch eine Nase in der Regel und 2 Augen und 2 Ohren. Mhm. Das heißt, also die machen mir keine Angst und ich komme aus dem Theater und mit Emotionen können wir, ich habe auch keine Angst vor Emotionen. Ja. Das heißt, ich hatte also schon alle möglichen Ausbrüche von Vorstandsvorsitzenden, ja, wo ich also von der HR-Abteilung eingekauft wurde oder von einer anderen Führungsperson und dann saß ich im Büro, wartete und mir wurde gesagt, ja, ich weiß nicht, ob er kommt oder nicht kommt, aber warten wir mal ab. Und plötzlich kommt er reingerast, ja, beschwert sich erstmal über diesen furchtbaren Termin, den er nicht wollte, ja, und brüllt mir ins Gesicht. Das macht mir aber komischerweise nichts, ja. Ich habe schon so viele Schauspieler brüllen gehört. Ja. Das ist, ich gehe dann auf, sozusagen auf die Selbstoffenbarungsebene. Ne? Also ich sehe dann diesen Menschen, sehe ich dann wie ein Naturereignis und jeder hat das Recht, ihn aufzuregen.
Ja.
Und ich darf natürlich den Namen jetzt nicht sagen, aber es ist auch ein DAX-Konzern, Vorstandsvorsitzender. Der kam dann so rein, ich mach das nicht, so eine Scheiße und so weiter. Da habe ich in der gleichen Energie, natürlich nicht aggressiv, aber in der gleichen Energie gesagt, geben Sie mir 10 Minuten und dann werden Sie sehen, was Sie davon haben. Und ich glaube, Sie bleiben sitzen. Geben Sie mir nur 10 Minuten. Ja, gut, okay, 10 Minuten. Und so. Und dann musst du halt liefern. Ja, das heißt, also da musst du 10 Minuten wirklich Substanz bringen und lass da sitzen geblieben. Natürlich jetzt sehr krasse Fälle. Ja.
Ja.
Und natürlich die Leute, die eben selber anrufen, da ist es in der Regel anders. Die haben kommen aus einer tiefen Not heraus. Die wissen, sie haben die Kino zu halten, womöglich in den USA, irgendwo in Orlando oder was weiß ich, San Francisco, und stehen da mit Amerikanern auf der Bühne, Salesforce, Benioff. Und da geht ihnen einfach der Arsch auf Grundeis.
Ja. Ja.
Und dann bin ich sozusagen ihr Supporter und ihr... Ja, und sie spüren auch sofort, ich kann ihn sie auch sehr schnell unterstützen. Darauf bin ich ja spezialisiert. Wirklich sehr schnell und klar diese Dinge liefern zu können. Und durch so ein paar, auch beim persönlichen Auftritt, so ein paar Nadelstiche jemanden auf ein anderes Niveau zu bringen.
Ja.
Und das spüren die sofort und sind mir zutiefst dankbar.
Ja, ja. Ich sag mal, breit gefächert, aber die Frage, die jetzt jedem, der zuhört, aufkommt, ist, wie geht dann die perfekte Keynote? Was machen die dann anders, die mit dir zusammenarbeiten und die es nicht tun?
Also als Theaterregisseur, und das wird mir ja ganz oft auch wiedergespiegelt, habe ich mich ganz stark bemüht um Klarheit. Ich wollte immer schon als Regisseur verstehen, wie geht Choreografie, wie geht Dramaturgie, wie geht Voice Delivery oder sowas. Und dieses Suchen nach Klarheit hilft mir jetzt enorm. Zum Beispiel wurde häufig schon vor 10 Jahren, 15 Jahren der Vergleich gemacht von Public Speaking oder Keynotes insbesondere zum Theater. Es gibt kaum jemand, der das Theater so klar sieht, weil das sind in der Regel keine Theaterleute. Und wenn es Theaterleute sind, dann sind es dann Schauspieler, die einen Teil des Theaters abdecken. Denn Theater, aus meiner Sicht, hat drei, über die Jahrtausende entwickelt, drei Bereiche. Das eine ist die Dramaturgie. Das heißt also, du kommst sofort auf ein neues Niveau, wenn du gute Dramaturgien hast für deine Kino. Du kennst es ja auch. Ja, wenn du einen guten Anfang hast, einen guten Schluss hast und wir kennen es vom Film, wir kennen es vom Theater und das kannst du nutzen für Public Speaking. Also das erste ist Dramaturgie. Das zweite ist, dass du auch dir Gedanken machst über inszenatorische Vorgänge. Inszenierung ist, was habe ich an? Mache ich es alleine oder zu fünft? Gibt es Filmeinspielungen? Wo findet es überhaupt statt? Ja, das sind also inszenatorische Verstärker. Und das dritte ist also dein persönlicher Auftritt. Und da geht es also um Probentechniken, da geht es um Körpersprache, war ja auch dann 4 Jahre Schüler vom Sandy Molch und ein Guru der Körpersprache. Das hilft mir natürlich sehr in dem Augenblick. Und es geht natürlich auch um Stimme. Und wenn ich jetzt nur kurz mit jemandem Zeit habe, dann hebe ich ihn meist durch eine glasklare Dramaturgie auf ein neues Niveau. Denn wenn du klar bist auf der Bühne, ist automatisch deine Körpersprache und so weiter klarer. Du bist mehr in der Entfaltung. Also ist der größte Hebel, um sehr schnell weiterzukommen.
Okay.
Mit einem Top-Speaker sieht es ein bisschen anders aus. Natürlich ist dann auch der Schwerpunkt häufig auf der Dramaturgie. Aber man kann sich auch fragen, so inszenatorische Dinge, vielleicht die zur Markenpositionierung gut passen und letztendlich dann auch Marketingstrategie sind. Und das Dritte ist, ja, da kann man auch mal vielleicht nachdenken, um dass man an der Stimme arbeiten kann oder an der Körpersprache. Du hast eine tolle Stimme, du musst das natürlich nicht, ist klar.
Doch, klar. Also,
vor allem, wenn du halt jeden Tag oder fast jeden Tag eine Keynote hältst, plötzlich wird es wichtig, dass du mit der Stimme gut bist.
Ne? Ja, ja.
Also so habe ich eben verschiedene Aspekte und gucke halt sehr schnell, wo aus meiner Sicht ich am meisten rausholen kann. Denn Vorstände haben wenig Zeit. Ne?
Ja, ja. Für den, der jetzt gerne im kleinen Rahmen vor Leuten spricht, was kannst du dem an Tipps mitgeben? Ist es damit in, ich sag mal, Punkt 1 getan? Sei du und sei frei und klar und emotional und offen und sei das alles. Und dann sprich auch noch dazu? Oder gibt es noch ein Muster, eine Schablone, die du anwenden kannst?
Also du kennst ja, glaube ich, den Satz von mir, eine Storyline rettet jeden Auftritt. Ja, also was heißt das? Für mich als Regisseur hat jedes Stück und jedes Speech und jeder Film eine Storyline. Was ist damit gemeint? Das heißt, es sind die, man kann sagen, großen Topics von einem Film oder einer Rede, die großen Bereiche. Nehmen wir mal Star Wars, damit es anschaulich wird. Der erste Star Wars Film, der gedreht wurde, Luke auf dem Wüstenplanet, erster Teil. Luke macht sich auf, ein Jedi zu werden, zweiter Teil. Sie zerstören den Todesstern, dritter Teil. Das ist bei Hamlet so, das ist bei amerikanischen Filmen häufig so. Und das ist aber auch bei Reden so. Die besten Reden, die ich analysieren durfte, haben in der Regel einen Trias, also eine Dreiteilung. Und wenn du jetzt diese drei Aspekte hintereinander liest, hast du eine Storyline. Ja? Und die sollte für dich selber als Speaker glasklar sein. Denn wenn du die glasklar hast, dann bist du klar auf der Bühne. Nimm mal eine ganz einfache Storyline, wie zum Beispiel Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Mhm. Kannst du sofort merken. Mhm. Also wenn jemand zu dir kommt, Tobi, hey Tobi, sag mal, kannst du mal eine Rede über Frank halten? Dann nimm einfach die Storyline Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und du bist sofort klar. Mhm. Denn wir haben ja eine gemeinsame Geschichte. Du kannst was Gemeinsames aus der Vergangenheit erzählen. Du kannst was Gegenwärtiges erzählen. Wie du mich findest, keine Ahnung, was die Zukunft vielleicht und was du dir erhoffst oder keine Ahnung. Ja. Also du kannst diese Storyline, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ist die einfachste und für uns auch sehr gut zu verstehen und du bist sofort klar. Mhm. Es gibt aber viel, viel andere, zum Beispiel Elon Musk nimmt gerade beim Product Launch gerne Why, How, What. Also warum überhaupt jetzt noch eine Kachel fürs Dach oder einen neuen Tesla? Dann wie und dann was? Das Was ist eigentlich dein erstes Produkt.
Ja.
Und da mit dieser Storyline erzeugt er eben Sog, weil er mit dem Warum beginnt. Mhm. Ich hoffe, ich bin zu schnell von deinen Zuhörern im Verständnis. Aber wir kommen sehr häufig auf diese Dreigliederung, weil es gibt Kommunikationspsychologen, die sagen, wir versuchen die Welt uns zu erschließen, häufig in einer Dreigliederung, wie zum Beispiel Vergangenheit gegenüber Zukunft. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und so weiter. Es gibt ein Buch, ein Buch, was diese ganzen Dreier Dinge aufzählt. Das ist unglaublich. Ja. Also wir haben seit Akte oder wenn es ein Fünferakt ist, ist es drei gegliedert plus Anfang und Ende.
Okay.
Ja. Und das kannst du eben auch für den Speech machen. Das heißt, du hast also eine Dreigliederung, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft zum Beispiel, dann noch einen Anfang und einen Schluss. Macht eine gute Rede, Punkt. Also ist eine gute Dramaturgie.
Und dann ist es das so einfach?
Natürlich ist es immer nicht so einfach, nur wenn du eine glasklare Orientierung hast, bist du auf einem neuen Niveau. Sofort.
Ganz viele, die hier zuhören, schreiben mir, du, wie finde ich denn überhaupt dann das, worüber ich sprechen will? Erstmal, meistens sind sich dann sowieso gar nicht mehr klar, was sie überhaupt noch machen wollen im Leben, weil wir sind ja gerade in einer Vielzahl von Milliarden Möglichkeiten und ich könnte ja das machen und eigentlich könnte ich das machen und ich könnte noch Laptop-Preneur auf Bali werden oder mit dem Bus durch Neuseeland fahren, das geht ja alles. Aber eigentlich würde ich gerne auch noch parallel darüber berichten und wie. Hast du ein Tool an der Hand, wo man dann da klarer wird? Also wie kriege ich diese Klarheit? Welche Fragen muss ich mir stellen?
Ja, gute Frage. Also erstmal möchte ich ein bisschen Entspannung ins System bringen. Denn das Leben lebt sich auch ohne Why. Mhm. Also aus der Perspektive des Lebens ist alles in Ordnung, wie es ist. Und wir glauben das halt häufig nicht. Und deswegen brauchen wir sowas vielleicht manchmal wie ein Why. Und natürlich macht es auch Sinn, so ein bisschen so seinen Kern zu umspülen mal, um so ein bisschen rauszukriegen, wie du sagst, was will ich eigentlich? Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist Trial and Error, einfach probieren. Also bevor du wochenlang auf der Couch liegst und überlegst, was soll ich in meinem Leben machen, dann mach mal irgendetwas. Denn wenn du dann was tust, spürst du im Tun, was dir Spaß macht. Und die Freude ist für mich der wichtigste Wegweiser für das Leben. Denn du weißt das, Tobi, es gibt ja diese finnische große Studie, die untersucht hat, dass der Mensch sich in der Freude am meisten spürt. Das ist wirklich sehr interessant. Mhm. Das heißt, Freude ist nichts Oberflächliches und du bist ja ein sehr freudvoller Mensch mit Leichtigkeit. Das heißt also, der Freude zu folgen ist was ganz, ganz Tiefes. Mhm. Also mach irgendwas und folge der Freude. Mhm. Und mach's mit Hingabe, weil dann spürst du, was für dich stimmig ist und was für dich nicht stimmig ist. Mhm. Und das kann alles möglich sein. Es kann auch, dass du im Café hier nebenan bedienst erstmal. Warum denn nicht?
Ja.
Ganz egal, mach Dinge und probier's aus. Das ist die eine Möglichkeit und ich glaube, das ist die beste. Und weil du dann Menschen kennenlernst und so weiter und sich neue Chancen überall ergeben. Es gibt ja diesen tollen Satz von Richard Branson, der so viele Companies aufgebaut hat, der sagt, Chancen sind wie Busse. Es kommt immer wieder einer vorbei.
Ja.
Und diese Leichtigkeit ist natürlich wunderbar im Leben. Ja, es gibt da draußen Millionen Chancen und steig in einen ein, probier es aus. Ja, so. Brauchst du nicht in jeden einsteigen. Ja, dann machst du in Berlin auch nicht. Also also einfach tun, der Freude folgen und Chancen sind wie Busse. Es gibt überall Chancen. Das andere, was du zum Beispiel tun könntest, jetzt an Weihnachten, wir stehen ja vor Weihnachten, wenn wir das gerade aufnehmen, ich weiß nicht, wann du sendest, du könntest auch einfach mal dich hinsetzen, 10 Minuten, und die Augen schließen und dann gucken, welche 5 richtungsweisenden Ereignisse in deinem Leben hochkommen. Also welche 5 richtungsweisende Erlebnisse fallen dir jetzt ein. Es geht nicht darum, es ideal zu machen, sondern jetzt. Mhm. Das sind die ersten 10 Minuten. Dann vielleicht nochmal 3 bis 5 Minuten, sagen wir mal 3. Was hast du jeweils aus der Geschichte, die dir da einfällt, geschlossen? Also welche Botschaft fällt aus der Geschichte heraus? Und dann kannst du als dritten Schritt vielleicht 1 Minute oder 2 Minuten mal gucken, gibt es vielleicht sowas wie eine gemeinsame Botschaft? Also gibt es vielleicht Ähnlichkeiten in den Botschaften? Und meist ist das so, das muss nicht so sein, aber meist ist es das so, dass dir vielleicht Wertschätzung wichtig ist oder Zugehörigkeit zu Menschen oder dass dir Wachstum wichtig ist oder dass dir Beitrag leisten wichtig ist. Keine Ahnung, irgendwas poppt da meistens auf und es ist so ein bisschen wie so ein momentanes Lebensmotiv. Und das ist ein sehr reelles Why. Warum? Weil häufig, wenn ich jetzt mal vielleicht einen Schritt weitergehe, nicht so erfolgreiche oder erfüllte Menschen, die ich im Business kennengelernt habe, insbesondere Einzelunternehmer, also Freiberufler zum Beispiel, sind häufig schlecht positioniert. Denn sie gehen nicht wirklich von sich aus und ihren erlebten Geschichten. Und sie entwickeln nicht wirklich vom Markt her. Das sind also 2 völlig unterschiedliche Richtungen. Und ich glaube, das ist meine Erfahrung jetzt mit fast 55, wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du eben beide Richtungen. Mhm. Also, dass du immer mehr spürst, wer bin ich und dich selber wertschätzt und dich hingibst in Dingen und der Freude folgst. Dass du also immer mehr weißt, wer du bist. Und dass du aber dann guckst, was wollen andere Menschen von mir? Mhm. Was wertschätzen andere Menschen an mir? Was höre ich sie reden über mich, zum Beispiel Kundenaussagen? Mhm. Oder auch wenn du dann vielleicht einmal im Jahr zum Beispiel mal gucke ich immer, was war dieses Jahr? Also eine richtige Analyse. Guck mal, welche Kunden hatte ich dieses Jahr? Welche Kunden haben mir besonders viel Spaß gemacht? Ja,
mit Tobias Schmidt. Kunden?
Natürlich, wollte ich gerade sagen, ja. Aber nicht so viel. Das mir sehr viel Freude bereitet. Und dann natürlich dann gucke ich auch, wo sind, wenn es einfach für die Analyse, wo erringe ich dir sozusagen die höchsten Tagessätze mit welchen Kunden und so. Also stelle mir so bestimmte Fragen und dann verstehe ich den Markt besser, der auf mich zukommt. Also nochmal zusammengefasst, es gibt zwei Richtungen, die beide wichtig sind. Du solltest von dir ausgehen und vom Markt her entwickeln, ist ein Satz von mir. Denn es gibt viele Trainer und Coaches zum Beispiel, die gehen von sich aus, haben aber kein wirkliches Marktangebot. Also entwickeln dann irgendwelche Fantasiedinge, die aber keiner braucht. Sie bedienen nicht. Sie sind zwar spezialisiert, aber sie gehen nicht auf einen Engpass von einem Kunden. Denn du bist ja Problemlöser. Wir sind alle Problemlöser. Mach das dir klar. Du löst ein Problem, weil große Veranstaltungen, 10.000 Leute, die haben keinen Moderator. Dann rufen sie Tobi an. Sag mal, Tobi, kannst du mich moderieren?
Ja, soll ich hören, komme.
Ja, genau. Weißt du, ein Vorstandsvorsitzender, der allein nicht zutraut oder was keinen Sinn macht. Also du löst ein Problem.
Ja.
Also welches Problem löst du? Und diese Perspektive ist auch ganz wichtig. Und dann gibt's aber auch sehr erfolgreiche Leute, die ich kenne, die nicht so erfüllt sind, die sehr stark vom Markt ausgehen, aber sich nicht haben im Spiel. Dann kann man extrem erfolgreich sein, aber vielleicht nicht so glücklich.
Ja.
Was traurig ist.
Ich habe, das ist krass, dass du das gerade ansprichst. Ich habe heute Morgen schon ein Interview gemacht mit einem anderen Kollegen, recht erfolgreich. Der hat ein Showprogramm und ich dachte mir, okay, ja, bin ich jetzt mal gespannt. Mich interessiert ja immer dann der Mensch dahinter. Was ist das für ein Mensch, der mir gegenüber sitzt? Und der war so durchperformt und so, also für mich schon overperformed eigentlich, in seinem Tun wahnsinnig erfolgreich. Und dann hat er immer gesagt, ja, und weißt du, dann kommen da die und die und die mit ihren Sachen zu mir und mit ihren Themen. Und dann habe ich dann irgendwann mal unterbrochen und habe gesagt, jetzt muss ich doch mal kurz fragen, was ist denn dein Thema? Was ist denn das, was bei dir gerade arbeitet? Was resoniert denn in dir, wenn diese Menschen auf dich zukommen? Hat er keine Antwort gewusst. Also er war dann so, naja, Mann hat ja, also ja, aber nicht Mann, sondern du hast doch vielleicht, ja, also viele Menschen haben ja, ja, aber du, keine Antwort. Und das war eben, glaube ich, genauso ein Beispiel, wie du es jetzt gemeint hast, oder?
Ja, absolut. Also gerade wenn ich dich jetzt so anschaue, ne, also warum ich auch, also einen Satz voraus, ich bin der Regisseur und ich verstehe schon den Satz Kunde gar nicht. Weil zu mir kommen Menschen.
Ja.
Und, ja, genau. Und ich glaube auch, und ich weiß auch, das spüren die Menschen, die zu mir kommen. Und ich glaube auch, dass in den Forschungsabteilungen ich deswegen auch, oder es ist ein Grund, warum ich so beliebt bin, weil ich sehr offen da reingehe, sehr offen mein Herz aufmache, und auch sehr tastend operiere. Also nicht so tue, als wüsste ich alles. Natürlich habe ich eine Menge Erfahrung. Aber natürlich, ich taste. Und das sehe ich bei dir auch, Tobi. Dass du eben dieses Transparente, dieses Suchen, dieses Offene, dieses... und das ist wunderschön. Das ist in Wirklichkeit aus meiner Sicht was Künstlerisches. Und das ist in der Wirtschaftswelt natürlich sehr gefragt, weil da wissen so viele Menschen alles. Und wir wissen alle, dass es nicht stimmt. Weißt du? Und dann jemand, der so nachspürt, also um es genau zu sagen, der Stimmigkeit sucht. Diese Menschen sind Gold wert.
Dankeschön.
Ja, gerne. Und die Checker, die alles drauf haben und sofort wissen, wie es geht und so, das ist nie der. So läuft das Leben nicht. Irgendwann haut das Leben oben drauf.
Ja. Ich habe mich übrigens immer gewundert, ne? Also das war ja auch der Prozess, der bei mir immer noch andauert, aber ja jahrelang jetzt schon läuft, wo ich dann über die Radiotätigkeiten, Radioanfang war, ich muss jetzt hier erstmal cool performen und ich als Mann brauche doch eine tiefe Stimme und ich muss doch hier cool rüberkommen.
Klar. Ja, klar.
Bis ich dann auch da Situationen hatte, wo Trainer gesagt haben, naja, hier sind erstens mal keine Personen auf der Fahrbahn, hier sind Menschen auf der Fahrbahn und zweitens darfst auch du ein Mensch bleiben. Du bist ja jetzt hier nicht irgendwie das Alien, was zu allen anderen spricht, sondern du bist doch einer von uns. Das war dann der Prozess, der bei mir dann auch losgegangen ist, was ja meiner Meinung nach in jedem Menschen drin ist. Also jeder ist ja schon Mensch für sich, wenn er das mal aufmacht.
Und aus meiner Sicht ist es gerade auch, wenn wir über Personenmarken sprechen. Und ich denke, in unserem Zeitalter der Digitalisierung wird fast jeder zu einer Personenmarke. Auch, wenn er in der Company arbeitet. Weil wenn du da als Marke in Anführungszeichen sichtbar bist, dann hast du auch mehr Chancen, weil du wirst sichtbar. Und was macht eine Personenmarke aus, aus meiner Perspektive? Das Erste ist, du zeigst deine Persönlichkeit. Zum Beispiel in Dating-Plattforms kann man das sehen, es gibt da auch eine mathematische Studie drüber, dass die Leute extrem erfolgreich sind, die also einen hohen Score auf Popularität haben, nicht die attraktivsten sind. Überhaupt nicht. Also es ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand zuhört...
So ein Mist für dich.
Also wenn jetzt jemand zuhört, danke, der will Erfolg haben auf einer Dating-Plattform, und du hättest zum Beispiel zufällig als Mann eine Klatze, dann darfst du auf keinen Fall eine Cappy aufsetzen. Weil du hast mehr Popularität, wenn du dich zeigst, wie du bist in dem Augenblick, ja, als wenn du auf super attraktiv machst und da hast alle Haare und das stimmt gar nicht. Also Attraktivität, der Score von Attraktivität und Popularität stimmen eben nicht überein. Je populärer du sein willst und je erfolgreicher als Personenmarke, desto mehr solltest du also wirklich dich mit allem zeigen, wie du bist, auch mit sogenannten Fehlern. Das ist das Spannende, weil dann wirst du transparent und zu. Und die Leute verbinden sich mit dir. Also der erste Tipp, den ich geben kann zu einer Personenmarke, ist, zeig deine Persönlichkeit. Das zweite ist, wenn wir jetzt denken an Business, steh für irgendetwas. Sei also positioniert. Und wie wir vorher schon gesagt haben, nicht aus dem Vorderhirnlappen raus positioniert, also aus dem Verstand, sondern wirklich aus dem Herzen heraus. Was hast du erlebt? Was hast du schon gemeistert in deinem Leben? Oder was hast du auch nicht gemeistert? Wo zieht es dich hin? All diese Fragen. Also steh für irgendetwas. Und klar, jetzt in meinem Feld gehört halt zur Personenmarke noch die Performance dazu. Das heißt, wenn du auf die Bühne kommst, dass du oft gut performen kannst. Das sind meine drei Ps, also Persönlichkeit, Positionierung, Performance. Und one more thing, zu einer Personenmarke gehört eben auch dazu, Mut zu haben, sichtbar zu sein. Das, was du jetzt zum Beispiel mit dem Podcast machst, ja, da klappt vieles nicht, das stresst und so weiter. Aber sich zu zeigen, der Welt zu zeigen, und wir haben ja jetzt so unglaubliche Möglichkeiten. Du kannst ja als Einzelunternehmer, kannst du ohne Probleme, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, über eine Million Umsatz machen. Ohne Leute. Das ist heutzutage möglich durch diese Technik. Du findest über die Digitalisierung, über Google AdWords oder irgendwas, oder über einen Podcast, findest genau die Leute, die dich wollen. Genau die. Als ich mit Pascal Fay, vielleicht der, ich würde es mal sagen, der Conversion-König in Europa,
hat so ein schönes Beispiel gemacht. Podcast übrigens.
Nein, da war mal wieder. Ja, gute Leute hast du. Oh yes. So hat er mir erzählt, es war schon ein paar Jahre her, aber dass die haben geheiratet auf Mallorca. Kennst du die Story von ihm?
Mit dieser Website, die er dann gemacht hat?
Genau, also er hat geheiratet auf Mallorca und natürlich, wenn du heiraten willst auf Mallorca, recherchierst du einfach im Internet. Und hatte er die Idee, okay, dann machen wir das einfach in ein Infoprodukt rein und verkaufen das, ich weiß nicht, für 28 Euro im Internet. Und er hat viele hunderttausend Euro Umsatz jetzt damit gemacht. Wie geil ist das denn?
Das ist unfassbar.
Ja, ist auch klar. Ich meine, wenn ich jetzt heiraten will in Mallorca und ich gebe das ein bei Google und dann kommt oben eine Anzeige, heiraten auf Mallorca, klicke ich drauf.
Zack, dann bin
ich in so einem Funnel drin und sage ich, oh, komm mal, Schatz, soll man das runterladen, das kostet nur 28 Euro, dann wissen wir mehr.
Ja.
Für die Hochzeit, also bitteschön.
Ja, das ist doch der wichtigste Tag in unserem Leben. Also genau. Frank, ich bitte dich.
Nur sowas wäre eben früher überhaupt nicht denkbar gewesen, weil früher hättest du dann ein Buch erstellen müssen, wahnsinnigen Aufwand oder ein Magazin zumindest, nicht zu finanzierbar, dann hättest du vielleicht doch finanziert bekommen und gedruckt, dann hättest du es in alle möglichen Bahnhofskioske auslegen müssen, deutschlandweit, also eine unglaubliche Millionenauflage, nicht finanzierbar. Und dann wären die Leute, die es gebraucht hätten, vielleicht auch noch dran vorbeigelaufen.
Ja.
Und du kannst also heute so spitz deine Leute finden, die du brauchst für dein Business. Das ist unfassbar.
Ja, ja. Wenn du jetzt diesen Podcast schon ansprichst, erstens danke. Zweitens war es einer der größten Überwindungen für mich. Ich als der Radioperfektionist, der normalerweise gewohnt war, in Sekunden zu denken und alles irgendwo so hin zu performen und ja, wie Fließbandarbeit, der dann absichtlich aber sagt, nee, ich bin mein eigener Regisseur, je nachdem, wie das Gespräch verläuft, dauert das eine Stunde, dauert das eine halbe Stunde, dauert das 20 Minuten, niemand gibt mir das vor, nur ich. Aber das macht mich zur anderen Seite auch irgendwo nackt, weil es gibt ja dann auch nur mich und meinen Gesprächspartner. Es gibt nur uns. Und nur wird aber dann irgendwann so im Laufe der Zeit zu etwas Magischem, weil sich das multipliziert. Also ich habe nie Werbung gemacht für den Podcast, darf aber feststellen, dass das gerade wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und mehrere, immer mehr tausende Leute geht es dann echt so. Ich gucke mir absichtlich nie die Zahlen an, weil sonst würde mir das die Echtheit wieder nehmen. Aber also wir sind sehr, sehr gut unterwegs. Und allein nur, weil wir so echt sind. Und das war für mich eines der prägendsten Erlebnisse, weil dann du mit dem Du-Sein so erfolgreich sein kannst. Also du und ich und mit, ja, also absolut richtig, was du sagst.
Du findest deine Community heutzutage ganz einfach. Ja. Ja.
Indem du den Mut hast, dich zu zeigen. Ja. Und dann, selbst bei mir war das erstmal ein Prozess von Monaten, wo ich gesagt habe, ich kann doch nicht meinen, also was soll ich denn da sagen? Und also in meinem Podcast und jetzt bin ich doch schon der Moderator. Das heißt, die Leute würden doch erwarten von mir, dass der dann besonders gut ist und
Klar, und je populärer du wirst, das ist auch auf Dating-Plattformen so, um nur mal dieses Beispiel zu nehmen, desto mehr wirst du natürlich auch durch so Seitenschläge. Das ist halt so. Ja? Also du bist dann halt nicht der nette Boy von nebenan, sondern du bist dann halt auch sichtbar in der Welt. Und was da hilft, kann ich nur sagen, ist, dass du die Motive der Leute, die dich angehen, anschaust. Also wir tun ja alles aufgrund unerfüllter Bedürfnisse im Leben. Ja, es gibt nichts, was wir nicht tun, was wir einfach so tun. Und es ist relativ überschaubar aus meiner Sicht, was da im Hintergrund läuft. Also zum Beispiel hatte ich jetzt gerade den Fall, ich habe was gepostet zu Public Speaking und eine Marktbegleiterin oder Mitwettbewerberin hat sich dann total verkeilt in Kommentare bei Facebook. Und
oh Gott.
Ja. Und kann ich jetzt gar nicht ausführen. In jedem Fall habe ich das schon ein bisschen, auch muss ich zugeben, so ein bisschen verletzt. Was ist denn jetzt los?
Ja.
Und dann bin ich aber sie schreibt jetzt so viel. Was will sie eigentlich? Beziehungsweise, was steckt hinter dem Willen? Welches Motiv? Mhm. Ist es Sicherheit? Ist es Zugehörigkeit? Ist es Wachstum? Ist es Beitrag leisten? Ist es Bedeutsamkeit? Ja, Bedeutsamkeit. Okay. Und Sicherheit ist es nicht, weil sie ist sehr erfolgreich, arbeitet mit vor allem im politischen Bereich, hier im Deutschen Bundestag und so. Das kann es also nicht gewesen sein. Zugehörigkeit auch nicht bei ihr. Wachstum ganz sicher nicht, weil sie war da irgendwie schulmeisterlich unterwegs und Beitrag leisten passt dazu auch nicht. Das ist Bedeutsamkeit. Mhm. Das ist einfach. Also ihre Kommentare, da wurde es mir glasklar. Dann saß ich vor diesem Kommentar nur so jetzt im Auto und habe drauf geguckt und gesagt, sie macht mit mir ein Machtspielchen. Weil ich bin der Marktführer für Keynotes in Europa, für vorstellende Geschäftsunternehmer. Ja. Und wenn ich dann was poste, dann triggert das sie. Ja. Aber ich will sie gar nicht verdammen, weil so sind wir Menschen. Das triggert uns dann. Weißt du? Und dann will sie irgendwie diese Energie in Form eines Kommentars halt loswerden. Ja. Und dann merkt sie aber nicht, wie es bei uns Menschen ja ist, wenn wir uns zeigen, das ist immer eine Selbstoffenbarung. Jeder Kommentar, den du abgibst, sagt mehr über dich aus als über das Thema letztendlich. Mhm. Das heißt, sie zeigt sich in dem Augenblick. Und was dann glasklar, wie sie geschrieben hat, dass es um ihr um Bedeutsamkeit geht und letztendlich, dass es ein Machtspiel ist.
Ja, ja.
Und dann war ich ganz ruhig innerlich. Weil dann konnte ich sie sehen, wie ich das Wort vorher sagte, wieder wie ein Naturereignis. Ja. Und war nicht Teil in einem Konflikt. Mhm. Kannst du mir folgen?
Ja,
ja, das ist so wie, du fährst auf der Autobahn, hinten kommt einer mit 250 und macht Lichthupe und fährt ganz dicht auf. Jetzt kannst du entscheiden, in den Konflikt zu gehen, also zum Beispiel voll auf die Bremse zu latschen und womöglich einen Unfall zu riskieren. Und du fährst rechts rüber, lässt ihn vorbei düsen, ja, und siehst ihn noch schreien in seinem Auto und sagst, ach, okay, hoher Blutdruck, was, warum ist der wohl so? Keine Ahnung. Du brauchst ja nicht sein, genau, du brauchst ja nicht sein, seine Probleme zu deinen machen.
In Wirklichkeit. Ja.
Jetzt bei Facebook-Kommentaren, das ist ja ihr Problem.
Ja.
Dieses, der Bedeutsamkeit ist ja nicht mein Problem in Wirklichkeit.
Ja.
Also ein kleiner Exkurs in.
Kann ich super, super, super gut nachvollziehen. Und ich kann vor allem auch nachvollziehen, dass das wehtut in Momenten. Ja, also ich habe vorgestern eine Weihnachtsfeier moderiert. Riesengroßer Versicherer, eine brillante Veranstaltung. Mhm. Und ich als Moderator war ein sehr fühlender Moderator. Also ich bin da mittlerweile in einer Challenge drin, dass ich sage, ich vertraue mir so sehr selber, dass ich in dem Moment das hier und jetzt die richtigen Worte finde, dass ich ohne Vorbereitung auf die Bühne gehe.
Ich sag ja, du bist Künstler, weil du dir der Intuition folgst. Und die Intuition ist das Stärkste überhaupt.
Ja. Und das bin ich gerade noch immer tiefer am Kennenlernen. Und ich freue mich, dass die Feedbacks, ich sag mal, magischer werden, intensiver werden, echter werden. Obwohl ich selber nicht mehr rekonstruieren kann, was ich da eigentlich gemacht habe. Also es steht auf keinem Zettel mehr, sondern es ist ja dann da.
Du auch zum Beispiel, wenn ich so, die längsten Keynotes, die ich gebe, gehen 7 Stunden.
7 Stunden?
7 Stunden, dabei. Hermann Scherer. Und da habe ich auch eine glasklare Storyline und ich habe sie vorher eigentlich schon verraten. Ich spreche erst über Dramaturgie, ich spreche über Inszenierung, ich spreche über den persönlichen Auftritt. Es geht also um Public Speaking in diesem Rahmen. Und habe in jedem Bereich nochmal 3 Unterpunkte und agiere ansonsten vollkommen intuitiv. Also ich gehe also von dem Bedarf der Leute aus, stelle also viele Fragen und folge intuitiv dann den Menschen, die da sind. Und das macht jemand auf der Bühne extremst stark und letztendlich, was dahinter liegt, ist, was ich vorher sagte, du dienst wirklich dem Bedarf dieser Menschen.
Ja.
Weil du intuitiv vorgehst.
Ja. Ne? Ja.
Und ihnen folgst.
In dieser Situation war ich mit mir total safe, kam dann aber zu einem Tisch, weil ich durfte ja irgendwie da mit denen auch mitessen, Abendessen, Buffet und so weiter. Und dann war da die Frau XYZ, das waren alles so Empfangsdamen, ja, an einem runden Tisch. Eine war so ein bisschen sehr dick und jetzt nicht die schönste am Tisch und war schon so ein bisschen angespannt. Und als dann der Eventchef mich diesen Damen vorgestellt hat, das ist ja übrigens, Sie haben ihn ja gerade schon auf der Bühne gesehen, Herr Schmidt, der Moderator, er setzt sich jetzt noch zu Ihnen zum Abendessen, weil bei Ihnen ist ja noch der Platz frei, hat diese Dicke dem Eventchef mit so einem
Nein, bitte nicht.
Warum? Und dann fand ich spannend, was in mir passiert. Das ist ein ganz altes Muster, wo ich mir gedacht habe, oh Gott. Was habe ich getan? Warum lehnt die mich jetzt so ab? Gehöre ich da so wenig dazu? Bin ich jetzt... Was? Und dann aber, um auf deine Geschichte zurückzukommen, habe ich Gott sei Dank irgendwo mittlerweile diese Entwicklungsschritte durch, dass ich mich dann frage, von wem kommt denn gerade das Feedback und warum? Und was muss in ihr gerade alles an Angstwasserfällen und an Niagara-Sprudelfällen an irgendwas hochgehen, dass die so überhaupt reagiert?
Ja, wir können ja zum Mitschreiben nochmal sagen, was häufig, das ist jetzt wissenschaftlich, kann man das auch anders fassen, in anderen Begrifflichkeiten, aber klar, es geht um Sicherheit ganz häufig. Ganz häufig bei der Frau ganz eindeutig ging es um Sicherheit, die hat einfach Angst.
Ja.
Dass der Atem nicht funktioniert, dass dieses Event nicht funktioniert. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist eben Verbindung oder Zugehörigkeit. Ja, also manche Menschen reagieren einfach auch, weil sie nicht dazugehören, ganz kritisch oder so, ja, oder wollen eben Verbindung. Das dritte, wie ich vorher sagte, ist eben Wachstum. Das nächste ist Contribution, also Beitrag leisten, Bedeutsamkeit und Abwechslung. Das sind meistens die, wenn man mit diesen 6 Motiven arbeitet, kann man relativ schnell rauskriegen, was hinter den Wants meistens liegt, welche Needs dahinter liegen. Mhm. Das ist eine ganz gute Methode.
Absolut.
Ist sehr komplex und schnell gesagt, aber vielleicht Ihr da draußen könnt vielleicht mit dem einen oder was anderem anfangen. Denkt nur dran, wir tun nichts aufgrund, wir tun alles aufgrund unerfüllter Bedürfnisse. Das ist die Sache.
Ja. Wie gehst du damit um, wenn du auf einer Bühne stehst und das Gefühl hast, irgendwie heute läuft's nicht, irgendwie kommst du komisch an, die Reaktionen sind merkwürdig. Hm. Gab's das schon mal? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Also, zwei Tipps habe ich da und so gehe ich auch vor. Und das sind viel mehr als Tipps aus meiner Sicht. Das erste ist Passion, also Hingabe. Das heißt, du brauchst als Speaker auf der Bühne hohe Energie, also körperliche Vitalität. Die Vitalität hochzufahren vor einem großen Event ist absolut notwendig. Jeder Schauspieler macht das von einem wichtigen Casting. Das ist doch selbstverständlich. Jeder Fußballer macht sich warm, bevor er in ein Champions League-Spiel geht. Klar musst du es nicht machen, wenn du der Toastmaster rechts um die Ecke bist, hier unten auf der Straße. Mhm. Aber wenn du Hochleistung bringen möchtest, musst du dich körperlich aktivieren. Also du kannst joggen gehen oder du kannst wenigstens im Hotel hochspringen oder einfach auf der Stelle springen. Aber du brauchst diese Vitalität im Körperlichen. Mhm. Unbedingt. Und wenn du, die Amerikaner nennen das ja auch State, ne? Wenn du in ein State hochgefahren bist, dann kannst du auch Menschen ganz anders erreichen und energetisch aufladen. Und das musst du ja als Speaker. Und Randbemerkung, wenn du deinen State änderst, änderst du dein Leben. Grundsätzlich. Das ist so. Ja? Weil wir Zeit haben, da gleich drauf einzugehen. Aber und der zweite Punkt ist, ja, und der zweite Punkt ist Connection. Also das heißt, wenn ich wahnsinnig wenig geschlafen habe oder gar nicht, gehe also auch im Hotelzimmer in den State, also springe da, hüpfe da ein bisschen rum. Und dann gehe ich runter, in dem Hotel ist dann meistens auch auf der großen Bühne die Veranstaltung, zumindest versuche ich das, dass es das gleiche Hotel ist. Und dann gehe ich schon mal, lasse ich mir das Mikrofon ranmachen und gehe schon mal vielleicht durch die Reihen. Also bin noch nicht auf der Bühne und begrüße manche Leute. Und zwar nicht jetzt, hallo, wie geht's, sondern einfach nur durch Nicken, durch Hallo sagen. Das heißt, warum mache ich das? Weil ich nach der körperlichen Vitalität versuche, die Verbindung mit dem Menschen aufzunehmen. Mhm. Das hilft mir und das hilft den Menschen. Mhm. Das heißt, die Menschen meistens finden das extrem wertschätzend, dass da der Speaker, der Top-Speaker, sie direkt begrüßt und du selber kriegst eben diese reelle Verbindung.
Ja.
Und das ist Gold wert. Also diese beiden Tipps sind unglaublich wichtig. Du brauchst Energie, fahr dein State hoch. Und das Zweite ist, nimm ehrlichen Kontakt auf mit den Menschen. Denn auch Steve Jobs auf der Bühne, alle sagen immer so toll, gibt verschiedene Gründe, aber einer ist auch, have a real conversation. Wenn du auf der Bühne oben stehst, sprich wirklich mit den Menschen. Mhm. Und zwar sprich nicht zu den Menschen, sprich mit den Menschen.
Ja. Ja. Und ist dir dann mal passiert, dass selbst dann noch irgendjemand was gegen dich hatte?
Gute Frage. Du, bei, sagen wir mal, 5000 strategischen Beratern kannst du es nicht ausschließen, dass der eine oder andere mit seinem persönlichen Unglück befasst ist oder nicht ganz furchtbar findet. Das ist ja ganz normal, wie ich gesagt habe, Betting-Plattform.
Ja.
Aber in der Regel feiern die Leute einen dann.
Ja, ja, ja. Okay, also ich fasse auch nochmal zusammen. In dem Moment, wo du spürbar bist, wo du ehrlich bist, wo du in den State kommst, sind die Leute auch sofort auf deiner Seite.
Ja, wir können ja mal kurz darüber sprechen, warum es State. Letztendlich gibt es ja nur, jetzt mal auch mal wieder psychologisch betrachtet, drei Bereiche, wie du deine Gefühle veränderst. Das kannst du über den Fokus verändern. Na, ich denke, es ist etwas Schönes oder ich denke an den Tobi, dann freut es mich. Ja. Oder ich rufe meinen besten Freund an oder ich esse Schokolade. Fokusveränderung. Das Zweite ist, du kannst natürlich, das ist ein bisschen komplizierter, das, was passiert, die Bewertung macht ja unser Gefühl. Vielleicht kannst du deine Bewertung verändern. Ich habe gearbeitet beispielsweise mit Christina Vogel, Olympiasiegerin als Fahrradfahrerin, die erfolgreichste Fahrradfahrerin aller Zeiten.
Geil.
Leider seit letztem Jahr querschnittsgelähmt mit 28 nach ihrem Unfall. Okay. Und sie hat eben das verstanden, diese Situation so zu bewerten, natürlich auch noch tausend vielen Tränen, aber so zu bewerten, dass sie sagt, egal was jetzt ist, das ist, und ich mache jetzt das Beste draus. Und sie ist jetzt überall als Speakerin unterwegs und hat ein so buntes Leben, wie sie es noch nie hatte. Mhm. Mal gucken, wie es weitergeht, weiß man nie. Aber über die Bewertung also kannst du auch deine Gefühle verändern. Das erste war also Fokus, das zweite Bewertung. Und das dritte ist, und in unserer Kultur ist es wahnsinnig unterschätzt, ist der Körper. Denn wenn der Körper in eine hohe Vitalität geht, bist du sehr gut drauf. Also versuch mal, 2 Minuten, 5 Minuten zu springen, mit Armen nach oben gerissen, ja, so wie man sich freuen würde. Du bist danach gut drauf, es geht nicht anders. Und vielleicht auch zu lachen dabei oder zu jubeln. Also jubel mal 2 Minuten und spring hoch und runter, dann kannst du nicht schlecht drauf sein. Es geht nicht. Das sehen wir ja zum Beispiel auch. Depression ist eine innere Erstarrung. Deswegen jede Depressionsbehandlung beginnt so, vielleicht bekommst du eine Pille, wenn es akut ist, okay, aber dann beginnt es mit Bewegung und Sport. Vielleicht auch in der Natur. Also du musst wieder in die Realität kommen, du musst wieder ins Körperliche kommen, raus aus dem Verstand. Und was bei der Depressionsbehandlung ganz normal ist, gilt für uns insgesamt. Also durch das Hochfahren der körperlichen Vitalität bist du besser drauf. Und wenn du besser drauf bist, triffst du zum Beispiel auch andere Entscheidungen. Und deswegen ändere dein State und du änderst dein Leben. Hast mehr Spaß, hast mehr Erfolg und mehr Erfüllung. Wie geil ist das denn? Denn wir haben also den wir haben also unseren Glückstempel immer dabei. Fantastisch. Und natürlich ist es schwierig in unserer deutschen Kultur, weil wenn du dann irgendwie tanzt, sagst du, so peinlich. Ne? Ja. Aber zum Beispiel in dem Townhouse, in dem ich gerade sitze, das hat ursprünglich gekauft eine Bekannte von mir, eine aus Mittelamerika. Ja? Wenn die Musik angeht, die kann gar nicht anderes, ja, das ist eine gut ausgebildete, tolle Frau, dass sie anfängt zu tanzen. Ja. Und so im Körper drin. Und deswegen ist sie aber auch so in der Freude drin.
Ja.
Und das heißt also, sei dir nicht so schad. Und ich mache das dann halt als Speaker zum Beispiel im Hotel halt, sieht mich ja keiner.
Ja.
Mache ich Musik an und springe ein bisschen.
Ja.
Und dann gehe ich runter und dann sagen alle, oh, ihre freudvolle, positive Ausstrahlung, wo haben sie die her? Ja. Hilf halt ein bisschen, hilf halt ein bisschen. Ganz einfach. Ja, ja. Interessant war zum Beispiel damals am Reinhardt-Seminar, also an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Wir haben als Regisseure und Schauspieler die Kantine geteilt mit Opernsängern, also Bel Canto. Und wir saßen also morgens bei der Melange, also beim Cappuccino, grübelnd, weil wir ja das Leid der Welt widerspiegeln im Theater, klar, ja, schlecht gelaunt, Kaffee rührend, Zigarette rauchend. Und dann kamen die Opernsängerinnen rein, die dann, guten Morgen! Wir haben es kaum ertragen, ja, weil die natürlich Ähnlichkeiten erzeugen Sympathie oder Unähnlichkeiten eben nicht Sympathie. Das heißt, die haben es kaum ertragen, wie gut die drauf waren. Aber die interessante Frage ist jetzt die, waren sie gut drauf und haben dann gesungen? Oder haben sie gesungen und waren dann gut drauf? Und sie haben natürlich sich morgens eingesungen, kamen also in körperliche Vitalität und Bel Canto ist Höchstleistung und waren danach gut drauf. Deswegen sind die in der Regel so gut drauf. Relativ einfach.
Kann so einfach sein, gell?
Ja, es kann so einfach sein.
Hammer.
Aber wir brauchen, glaube ich, in Deutschland noch 2-3 Jahrhunderte, um das vielleicht, bis es bei jedem ankommt.
Aber wenn du jetzt mal den Markt einschätzt, ja, und sagst, okay, was werden wir die nächsten 5 bis 10 Jahre, die nächsten Jahrzehnte brauchen, ist es dann genau diese Richtung, dass du auch sagst, wir brauchen noch mehr von den Leuten, die sich auch trauen, Trampolin zu springen?
Also, gute Frage. Ich meine, die Zukunft ist leer, keiner weiß, was kommen wird. Und wir sehen natürlich, wenn man mit ein bisschen Abstand schauen, sehen wir interessante Entwicklungen, Menschheitskatastrophen und so weiter. Wir sehen zum Beispiel seit Jahrtausenden, dass die Selbstständigkeit und Individualität immer mehr nach vorne gekommen ist, ja, seit der Antike mit Demokratie, dann ging es hoch und runter, aber letztendlich sind auch sowas wie diese 13 Jahre Nationalsozialismus, diesen Albtraum, den wir hier erlebt haben in Deutschland, das sind 13 Jahre, auf Jahrtausende gedacht, Ja, also die Entwicklung ging wirklich Richtung Individualität, Richtung persönlicher Entfaltung. Das kann man, glaube ich, sehen. Und jetzt, glaube ich, sieht man auch, dass die Menschen auch in dieser Entfaltung auch sowas wie eine Anbindung wieder suchen. Mhm. Das heißt, in der Persönlichkeitsentwicklung immer mehr Leute meditieren und so weiter. Also als ich gestartet bin mit Meditation, selbst wenn ich es meinen besten Freunden erzählt habe, die dachten, bist du durchgeknallt oder was? Mhm. Welche Droge nimmst denn du? Ja. Also es war eine Zeit noch vor 30, 40 Jahre zurück, wo wir dann rauchend in der Ecke saßen mit viel Alkohol und sagten, du meditierst, bist du durchgeknallt oder was? Ja. Heute würde man sagen, seid ihr durchgeknallt? Ja, ja. Mit Zigaretten und Co. Also ich glaube, wir suchen wieder mehr Anbindung. Das heißt, dass Beziehungen zum Beispiel auch wieder wichtiger werden. Dass wir auch den erfüllenden Wert von Beziehungen wieder mehr verstehen. Also ich glaube, sowas wird, glaube ich, wieder mehr kommen. Mhm. Und also letztendlich Persönlichkeitsentwicklung, auf deine Frage zurückzukommen, geht weiter. Da bin ich absolut von 100% überzeugt. Vielleicht gibt es Gegenbewegungen. Trump zum Beispiel ist eine Art von Gegenbewegung, ja. Hat auch ihre Bedeutung, weil das auch Leute wach macht. Ja? Weil, Tobi, liebst du Überraschungen?
Oh yes.
So ein Bullshit. Du liebst nur die Überraschungen, die dir gut tun. Das andere nennst du Probleme. Verstehst du? Das heißt, wir lieben schöne Überraschungen. Ja. Die anderen nennen wir Probleme, aber ohne diese Probleme schlafen wir ein. Das heißt, die Innovationszentrale des Lebens sind Probleme und Krisen. Christina Vogel hat sich extremst weiterentwickelt, so brutal ihr Unfall war letztes Jahr. Mhm. Verstehst du? Also so ein Trump ist ein Riesenunfall, könnte man sagen. Aber letztendlich ist er auch ist eine Herausforderung für Menschen, sich zu klären, sich zu finden, ein Standing zu bekommen, zu verstehen, warum der so ist. Also das heißt also, zusammengefasst, ich glaube, es geht weiter Richtung Persönlichkeitsentwicklung und nach der Individualität auch wieder um Anbindung. Alle Katastrophen dazwischen sind denkbar. Ne? Ja. Also Klimakrise gerade, es kann ganz furchtbar werden auf der Erde. Das kann passieren. Aber ich glaube, über so eine
Krise... Ich tue schon was dagegen.
Ja, tue schon, sehr gut, ja. Aber solche Krisen sind halt leider in der Menschheitsentwicklung wichtig, um sich weiterzuentwickeln.
Ja, ja. Und noch speziell auf deine Branche angesprochen. Glaubst du, es braucht da noch ein paar Menschen, die sich auf Bühnen stellen und das erzählen, was du gerade gesagt hast? Oder sind wir da völlig übersättigt?
Naja, was soll man dazu sagen?
Ja oder nein?
Also es braucht noch auf jeden Fall viele. Es brauchen noch ganz viele, die vor allem aus meiner Sicht diese Klarheit haben. Also aus meiner Sicht, ich meine es gar nicht arrogant, sondern die nicht den 1 Millionsten Fachvertrag über Digitalisierung halten, sondern die vielleicht die Digitalisierung tiefer verbinden können mit uns Menschen. Mhm. Das ist dann schon Top-Speaking aus meiner Sicht. Also Top-Speaking bedeutet, du hast irgendeinen speziellen Ankerpunkt, für den du zum Beispiel auch geholt wirst, und dann kommst du mir aber als Mensch extrem nahe und gibst mir wirklich was mit nach dieser Speech. Und solche Leute, klar, da brauchen wir noch viele. Da brauchen wir noch ganz viele. Ja. Ja, also niemand kann beziffern, wie groß der Markt ist, jetzt mal vom Markt ausgedacht. Denn Marketing bedeutet in Wirklichkeit, auch Steve Jobs folgend, nicht, dass da der Bedarf immer schon da ist, sondern dass du was erspürst im Markt und daraus einen Markt machst. Verstehst du? Also das ist doch, denke ich, viel möglich. Ja. So eine Art Persönlichkeitstheater zum Beispiel auch.
Oh, geil.
Ja. Weißt du, so, also früher war ja Theater Persönlichkeitsentwicklung im alten Griechenland, deswegen ist es ja entstanden. Ja. Das war Persönlichkeitsentwicklung. Einmal im Jahr 3 Tage Persönlichkeitsentwicklung.
Geil.
Ja, das sind
alle
waren da und es gab keine Profis, sondern der Chor wurde zusammengesetzt aus Leuten halt der Polis, Es gab einen, der es gesponsert hat. Es war ein Wettbewerb zwischen den Stücken. Es ging um politische Dinge. Es ging um persönlichste Dinge. Also Prometheus zum Beispiel, da geht es um ein Prinzip. Ja? Fällt mir jetzt gerade ein, wie wir gerade sagen, tun, leiden, lernen. Also das heißt, er hat Erkenntnis, der glaubt, das Feuer gibt es den Menschen. Dafür wird er an den Berg gestellt und festgeschnallt. Ja, und jeden Tag kommt ein Adler und reißt ihm die Leber raus, die wieder
nachhält. Oh ja, stimmt. Das weiß ich noch.
Das tiefere Sinn davon ist also Entwicklung. Ja. Techne, sagen die Griechen, Techne, also Feuer, Technik. Und dass es eben einen Preis hat, wenn du diese in diese Entwicklung gehst. Ja. Mhm. Aber nochmal zu oder bei der Orestie geht es darum, das älteste Theaterstück, was wir noch haben, da geht es darum, weg von der Blutrache hin zu einem demokratischen
Miteinander?
Sagen, Gerichtsbarkeit. Demokratischen Gerichtsbarkeit, also was in den USA heute noch ist. Ne?
Ja.
Also es war Persönlichkeitsentwicklung Theater. Und aus meiner Sicht ist Theater schon lange nicht mehr Persönlichkeitsentwicklung, zumindest fast immer.
Ja.
Sondern es ist häufig auch einfach ein Erbrechen des eigenen Unglücks oder was sich manchmal in Provokation ausdrückt. Ich will es gar nicht negativ bewerten. Ich will nur damit sagen, das interessiert mich nicht.
Ja.
Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen, weißt du, wenn ich zum Beispiel mit der Christina Vogel arbeite oder mit einer anderen, ich habe nur ganz kurz mit ihr gearbeitet, weil sie bei Gedankentanken einen Vortrag gehalten hat und ja gar keine Speakerin ist. Aber wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, der wirklich von sich was erzählt, das ist so berührend, das ist so interessant und es ist auch so inspirierend, wenn er durch was durchgegangen ist, das ist doch super Theater.
Ja.
Weißt du, warum muss ich noch ins Theater gehen? Weil da im Theater spielen wir es ja nur nach.
Ja.
Was Christina Vogel passiert ist. Ja. Wenn ich mit Christina arbeite, dann erlebe ich es im Augenblick reell. Ja.
Ja. Ja.
Wichtig ist halt zweierlei. Diese Dinge, die irgendwie vorgefallen, also musst du deine Heldenreise schon gemacht haben. Und das zweite ist, was darin steckt, ist eine Erkenntnis. Erkenntnisgewinn, den du mit mir teilen kannst. Aber letztendlich hat jeder Mensch da draußen seine Heldenreise am Laufen. Also man muss nur ein Händchen dafür haben oder tief genug gehen. Und für mich sind Menschen Meisterwerke. Und als Regisseur suche ich danach, wie der Mensch auf der Bühne in seiner Schönheit erstrahlt. Und das geht in Wirklichkeit mit jedem.
Mhm.
Sag's nicht weiter. Doch, sag's weiter. Sag's unbedingt weiter. Jeder Mensch ist schön. Ja. Ja.
Das sind tolle Worte. Vor allem so in Richtung, was schätzt du, wie lange wir schon telefonieren?
Jetzt haben wir 18.25 Uhr, keine Ahnung. Wie lang schon?
Also circa 1,25 Stunden.
Okay, dann musst du schneiden wahrscheinlich.
Nö, ich schneide ja nicht.
Nö, ah, sehr gut, sehr gut.
Ich bin ja immer stolz auf mein Zeitempfinden, weil ich bin immer so circa nach einer Stunde so, okay.
Ja.
Ich stelle immer zum Schluss einer Podcast-Frage.
Vielleicht noch eine Sache dazu. Das Interessante ist, an unserem Gespräch jetzt, wir kennen uns und in anderen Podcasts, wo ich war, dann liefere ich sehr schnell Content zu Public Speak. Wir haben jetzt mal ein ganz anderes Gespräch geführt und ich finde, es ist nicht weniger interessant.
Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht so der Typ dafür, der dann irgendwie, Tobias Beck würde jetzt sagen, die Eule, die Hard Facts braucht und dann musst du das tun und dann musst du jetzt das tun und wenn du dann das machst, dann machst du das und das und das.
Ja.
Ich mach's dann lieber oder ich spreche darüber, wie es dir gegangen ist oder mir gegangen ist und ich kann das vielleicht, aber ich glaube, dass man auch da sehr, sehr viel rausziehen kann, ja.
Ja.
Und dann bin ich natürlich pur Egoist, was diesen Podcast angeht. Ich frage nämlich immer nur das, was mich selber interessiert.
Sehr gut, ja.
Ja, ja, aber also an alle, die gerade zuhören, ich versuche das dann immer auch so zu machen, dass es alle interessiert und dass es ein Gespräch ist, wo der Zuhörer Mäuschen spielen darf. Das ist so mein Ansatz. Ich habe mit Tim Raue gesprochen, Deutschlands erfolgreichster Koch, der einzige, der als deutscher Koch zu den 50 besten Restaurants weltweit gehört. Und er erzählt mir in intimster Atmosphäre, war fast schon wie in einem Behandlungsgespräch, wie ihn sein Vater misshandelt hat. Und aber bis ins kleinste Detail, mit dem Kochlöffel und dem Gürtel auf den Bauch gepeitscht, so weit in den Bauch reingeschlagen, dass er Blut wieder rausgekackt hat. Und das erzählt mir der bekannteste und erfolgreichste Koch in ganz Deutschland. Und da geht es dann nicht mehr um Learnings, so Tim, aber was hast du jetzt da rausgezogen, sondern da ist diese Story, diese Situation, dass wir als Menschen dem zuhören dürfen und wissen können, boah, aber der ist ja dann hochgeschossen ohne Ende. Was hat der diese Energie genommen, umgedreht und direkt die Treppe nach oben genommen? Ja, und das ist dann, für mich sind das die Momente, wo es dann magisch wird, wo dann Magie plötzlich zu funkeln beginnt und alle sagen, wow.
Du hattest noch ein paar Fragen, glaube ich, jetzt am Schluss. Ich glaube, unterbrochen.
Ich hatte nur eine und sie ist höchst biologisch. Das ist gut psychologisch. Ich frage jeden Interviewgast am Ende eines Interviews, wenn er denn ein Tier sein könnte, welches Tier wärst du gerne?
Boah, welches Tier wäre ich gerne? Ich habe gerade Kind gesagt, weil ich gerade meine Kinder gerade gehört habe da unten. Welches Tier wäre ich gerne? Wal? Ich weiß es nicht.
Wal!
Vielleicht Wal, ja.
Weil meine höchstwissenschaftliche Studie sagt nämlich, dass die meisten Menschen das Tier aussuchen, dem sie auch sehr ähnlich sehen.
Ja, klar. Ja, Tobi würde sagen, klar bist du Waler. Aber du bist, ja, klar. Delfin ist auch lustig.
Ja, okay.
Nee, aber so Wal, so mit in Ruhe, so durch den Ozean schwimmen, so. Ja.
Ja. Klar. Also wer in Zukunft in seinem Leben einmal Frank Rasmus sieht, der darf sich an einen Wal erinnern. Aber einen künstlerischen, großartigen, brillanten Wal.
Danke dir. Danke dir.
Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ich danke dir sehr herzlich, ja, am Abend noch ein schönes Gespräch geführt zu haben. Und ich gehe jetzt essen mit meinen Kindern. Was hast du jetzt vor?
Ich habe jetzt noch eine Session, ich habe jetzt noch einen Beratungstermin. Also ich darf beraten, das wird jetzt heute noch ein Long Night, glaube ich. Aber ja, falls dir beim Zuhören diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns beide extrem über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Folg uns doch auf Spotify, der Fahrtenbuch-Podcast für deinen Weg. Frank Asmus, Komplettverlinkung, Website, alles in die Shownotes rein. Alle, die gesagt haben, ich will mit diesem Menschen bitte jetzt sofort zusammenarbeiten. Wir verlinken das, dass wir dann direkt zu dir hinkommen. Und ja, dann jetzt ist ja dann Weihnachten, wünsche ich dir und allen da draußen ganz frohe Weihnachten.